Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Euro im Rekordtief. Wir fragen, welche Folgen hat das für die Arbeitnehmer in der Schweiz? Spanische Sozialisten im Wahltief. Wie nun auch zweifelhafte politische Gegner profitieren, zum Beispiel in Valencia. Dann die Taliban. In Pakistan dringen sie in einen vermeintlich sicheren Armeestützpunkt ein und töten mehrere Soldaten. Und die Direktorin. Marianne Haimo war die erste Gefängnisdirektorin der Schweiz. Jetzt verlässt sie Hindelbank und erzählt von den 16 Jahren im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Euro hat im Augenblick so wenig Wert wie noch nie. Das Schuldenproblem Griechenlands und die Warnung einer Ratingagentur zur Kreditwürdigkeit Italiens setzen die Währung weiter unter Druck. Zurzeit notiert 1 Euro bei 1.23,68 Franken. Am Wochenende hatte eine griechische Zeitung geschrieben, die Regierung in Athen werde ab Mitte Juli zahlungsunfähig sein, sollten von außen keine Gelder überwiesen werden. Was Italien betrifft, verzichten die beiden Bewertungsagenturen Fitch und Moody's darauf, dessen Kreditwürdigkeit zu senken. Eine solche Senkung schließt hingegen Standard & Poor's seit dem Wochenende nicht mehr aus. Die Europäische Union hat die Sanktionen gegen verschiedene Staaten und Personen ausgeweitet. Der syrische Präsident Assad darf nicht mehr in die EU einreisen und seine möglichen Bankkonten in den EU-Staaten werden blockiert. Das haben die EU-Außenminister in Brüssel beschlossen, wie Diplomaten mitteilen. Weiter blockiert die EU die Konten und Vermögenswerte von 100 Firmen in Iran. Schließlich werden 13 Führungspersonen des Regimes in Weißrussland mit Sanktionen belegt. In der größten pakistanischen Stadt Karachi hat ein Angriff von Taliban-Kämpfern auf einen schwer bewachten Militärstützpunkt offenbar 11 Tote gefordert. Rund ein Dutzend bewaffnete Taliban-Kämpfer hatten die Militärbasis von drei Seiten aus angegriffen und schossen auch Flugzeuge in Brand. Die Kämpfe waren am Vormittag noch immer im Gang, 12 Stunden nach Beginn des Angriffs. Laut der Armee haben sich die etwa 20 Angreifer in einem Gebäude verschanzt. Der amerikanische Präsident Barack Obama ist zu einem Besuch in Irland eingetroffen. Das Land ist die erste Etappe einer einwöchigen Europareise Obamas. Der US-Präsident wird am bevorstehenden G8-Gipfel im nordfranzösischen Seebad Deauville teilnehmen. In Irland besucht Obama heute ein Dorf, aus dem einer seiner Vorfahren von Mutters Seite vor 160 Jahren in die USA auswanderte. Die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen begrüßt die Vorschläge von Justizministerin Simonetta Sommaruga mit dem Ziel, die Asylverfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen. Die Migrationskommission macht einen zusätzlichen Vorschlag. Asylgesuche, die bereits seit sehr langer Zeit hängig sind, sollen zugunsten der Asylsuchenden entschieden werden. So könnte der Berg der Asylgesuche abgebaut werden, was Kapazitäten für neue Asylgesuche freisetzen würde. Von einer solchen Pauschallösung profitieren sollten laut der Kommission nur Asylsuchende, die nicht straffällig geworden sind und die mit den Behörden zusammengearbeitet haben. In der Schweiz wird offenbar immer weniger Alkohol an Jugendliche verkauft. Das zeigen die neuesten Zahlen der eidgenössischen Alkoholverwaltung. Demnach ist bei Testkäufen die Zahl der Fälle erneut deutlich gesunken, bei denen Alkohol an Minderjährige verkauft wurde. Betrug dieser Satz im Jahr 2000 noch mehr als 80%, lag er letztes Jahr erstmals unter 30%. Das Bundesamt für Strassen ruft in Erinnerung, dass in der Schweiz für Velos auch dieses Jahr noch eine Vignette gelöst werden muss. Die vom Parlament beschlossene Abschaffung der obligatorischen Haftpflichtversicherung für Velofahrer trete erst Anfang des nächsten Jahres in Kraft. Wer ab dem 1. Juni ohne gültige Vignette unterwegs ist, riskiert eine Buße von 40 Franken. Ab 2012 kommen die privaten Haftpflichtversicherungen für Schäden auf, welche Velofahrer verursachen. Der Kupferproduktehersteller Swissmetall aus dem solothurnischen Dornach will bei den Aktionären neues Geld beschaffen. Aus diesem Grund verschiebt das Unternehmen die für diese Woche geplante Generalversammlung auf Mitte Juni. Das erlaubt es Swissmetall, einen Kapitalschnitt und die Ausgabe neuer Aktien auf die Traktantenliste zu setzen. Swissmetall prüft zudem, das Firmengelände in Dornach zu verkaufen und anschließend zurückzumieten. Das Unternehmen erwartet, dass ihm durch diese Maßnahme flüssige Mittel im zweistelligen Millionenbereich zufließen werden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zum aus Konsumentensicht erfreulich tiefen Euro und dann aus Arbeitnehmersicht den besorgniserregenden Folgen. Dann, wo ein Wille ist, ist nicht immer ein Weg. Jüngstes Beispiel, neue Kampfflugzeuge für die Schweizer Armee. Keinen Entscheid gab es gestern im Schweizer Fußball. Und das ist gut so, sagt unser Sportreporter. Kriminelle Frauen in der Schweiz. Kaum jemand kennt sie besser als Marianne Haimo, die langjährige Gefängnisdirektorin des Frauengefängnisses Hindelbank. Sie erzählt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.451 Punkten, minus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,68 gehandelt, der Dollar zu 88,34 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag wird es überall sonnig, in den Bergen entstehen Quellwolken, die aber kaum Regen bringen. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 24 und im Süden bei 28 Grad. Morgen Dienstag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne und auch am Mittwoch geht es sonnig weiter. Allerdings sind in der zweiten Tageshälfte in den Bergen örtlich Gewitter möglich. Es bleibt bei 25 Grad im Norden und bis 30 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Westschweiz ist die A9 zwischen Saint-Trifon und Aigle wegen eines Fahrzeugbrandes in beiden Richtungen gesperrt. Die Störung dauert voraussichtlich bis gegen 13 Uhr. Zudem bleibt die A12 Richtung Freiburg zwischen Bül und der Raststätte La Gruyère nach einem Unfall voraussichtlich bis 15 Uhr gesperrt.
Der Euro verliert immer mehr an Wert. Weniger als 1,24 Franken ist er im Moment wert, weniger als je zuvor. Und ein Ende der Eurotalfahrt ist nicht abzusehen. Martin Stucki.
20 Rappen weniger wert als noch vor einem Jahr ist ein Euro heute Mittag. Das freut zwar Schweizer Touristen, deren Feriengeld beim Umwechseln in Euro jetzt weiter reicht als letzten Frühling. Für die Schweizer Exportindustrie und den hiesigen Tourismus wird es allerdings existenzbedrohend, weil sie aus jedem eingenommenen Euro ebenfalls 20 Rappen weniger lösen können. Ursache der jüngsten Euroschwäche sind eine Reihe von Nachrichten und Spekulationen, die alle mit den Schuldenproblemen europäischer Länder zu tun haben. Die Finanznot Griechenlands wird immer bedrohlicher. In Spanien ist es nach der Wahlschlappe der Sozialisten fraglicher denn je, ob die Regierung ihr Sparprogramm durchziehen kann. Und zu allem Übel stellt jetzt die Ratingagentur Standard & Poor's auch noch die Kreditwürdigkeit Italiens in Frage. Dazu kommen heute Morgen enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone, welche die Devisenhändler und Spekulanten erst recht bestärkten, die europäische Währung fallen zu lassen und sich wieder vermehrt dem Dollar und eben auch dem Schweizer Franken zuzuwenden. Experten für den Devisenhandel sehen den Tiefpunkt des Euro noch nicht erreicht. Die Zürcher Kantonalbank etwa rechnet mit einem Kurs unter einem Franken 23.
Martin Stucki. Den schwachen Euro spürt so zum Beispiel die Verpackungsfirma Mopak im bernischen Emmental. Das Unternehmen will jetzt den Angestellten darum den Lohn um 10% kürzen und generell die Löhne künftig direkt an den Wechselkurs koppeln. Das würde bedeuten, sinkt der Euro weiter, tun dies auch die Löhne. Das sei gesetzeswidrig, sagt die Gewerkschaft Unia und klagt jetzt gegen die Firma Mopak. Charles Liebherr.
Mopak stellt Verpackungen her für die Lebensmittelbranche, Becher für Joghurt, Schachteln für Margarinen. Im Februar sprach die Mopak aus Wasen im Emmental für alle ihre 260 Angestellten eine Änderungskündigung aus und stellte ihnen zugleich einen neuen Arbeitsvertrag zu. Alle Löhne wurden um 10% gekürzt wegen des starken Frankens. Zudem wurde die Höhe des Lohnes in Schweizer Franken an den Eurokurs gekoppelt. Steigt der Franken gegenüber dem Euro, sinkt der ausbezahlte Lohn. Noch sei der Fall Mopak zum Glück eher ein Einzelfall, ein besonders krasser Einzelfall, sagt Corrado Bardini von der Gewerkschaft Unia. Der Sektorleiter Industrie der Unia beobachtet aber in vielen Betrieben der Exportindustrie einen steigenden Druck auf die Löhne wegen des starken Frankens.
Wir hatten im Tessin einen Fall, im Aargau einen Fall, Basel-Land. Also es mehrt sich diese Euro-Bindung der Löhne. Wir dürfen es nicht akzeptieren, dass die Löhne generell unter Druck geraten, weil Arbeitgeber sie an den Euro-Kurs binden. Das wäre volkswirtschaftlich sehr, sehr gefährlich und inakzeptabel, dass die Schweizer Löhne so unter Druck geraten.
Darum geht Unia jetzt mit dem Fall Mopak vor Gericht, will einen Grundsatzentscheid erwirken. Die Anbindung der Löhne an den Euro sei nicht rechtens bei der Mopak, aber auch in allen anderen Betrieben mit Sitz in der Schweiz. Es gibt auch Beispiele anderer Exportfirmen, vor allem Betriebe mit einer großen Zahl von Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die versuchen, die Löhne ihrer Angestellten an den Euro zu koppeln oder diese direkt in Euro auszubezahlen, im Tessin, in der Nordwestschweiz oder der Ostschweiz. Unia-Geschäftsleitungsmitglied Corrado Bardini ist darum beim Arbeitgeberverband Swissmem vorstellig geworden und stößt beim größten Industrieverband damit offenbar auf Verständnis.
Wir sind zuversichtlich, dass wir noch vor den Sommerferien eine Lösung finden, wie wir das als Sozialpartner angehen, dieses Phänomen, und dass wir beide Parteien, also Arbeitgeberverband wie Unia, es verhindern wollen, dass hier ein Flächenbrand entsteht.
Am Verhandlungstisch wollen die Gewerkschaften also verhindern, dass der Druck auf die Löhne in der Schweizer Exportindustrie noch stärker wird.
Spanien hat gestern Abend einen politischen Erdrutsch erlebt. Die regierenden Sozialisten wurden bei den Gemeinde- und Regionalwahlen bestraft für ihre Sparpolitik und verloren fast alle ihre Hochburgen. Wahlgewinnerin ist die konservative Volkspartei, trotz zahlreicher Korruptionsskandale. In Valencia, wo sich die Rechte besonders schamlos aus öffentlichen Kassen bereicherte, legte sie sogar noch zu. Dies, obwohl die Protestbewegung der letzten Tage auch solche Machenschaften lautstark angeprangert hatte. Alexander Gschwind.
Weder Sozialisten noch Konservative lautete die Parole der spontanen Bewegung aus Jugendlichen, Arbeitslosen und anderen Opfern der Sparpolitik, die seit einer Woche in ganz Spanien zum Boykott der gestrigen Regional- und Gemeindewahlen aufgerufen hatte. Beide großen Parteien politisierten über die Köpfe der Bürger hinweg, kümmerten sich keinen Deut um deren wahre Sorgen und Nöte. Die Linke beuge sich dem Spardiktat der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds, die Rechte wiederum habe jahrelang Milliarden mit sinnlosen Großprojekten verpulvert und dabei auch Geld in die eigene Tasche gesteckt, das nun in den öffentlichen Kassen fehle, lauteten die gleichermaßen schweren Vorwürfe an beide Lager. Abgestraft wurde dann aber gestern nur die sozialistische Regierungspartei, während die Rechte landesweit mächtig zulegte. Auch und gerade dort, wo ihre Vertreter in die größten Skandale verwickelt waren, namentlich in der Hauptstadt Madrid und vor allem in der Boomregion Valencia, wo ihr Regionalpräsident Hector Camps gleich mehrere Gerichtsverfahren am Hals hat, unter anderem, weil er sich von Wahlkampfsponsoren eine ganze Garderobe von Maßanzügen spendieren ließ. Jetzt steht ausgerechnet diese schillernde Figur als strahlender Sieger da, versteht seinen Triumph an der Urne als Freispruch durch das Wahlvolk und verhöhnt seine politischen Gegner.
Los valencianos hemos hecho historia. La comunidad valenciana, pese a los avatares de estos últimos años de gobierno socialista, mantuvo el compromiso con el proyecto del Partido Popular.
Wir Valencianer haben Geschichte geschrieben. Trotz aller Kapriolen und Hatz der Sozialisten sind wir uns treu geblieben und vertrauen weiterhin der Volkspartei, rief Camps seinen Anhängern zu nach Bekanntwerden der Resultate. Und die Menge antwortete begeistert mit dem Slogan: Das ist die wahre Demokratie und nicht das, was auf der Madrider Puerta del Sol abgeht. Klarer hätte die Absage an die Protestbewegung der letzten Woche also kaum ausfallen können. Deren Reaktion besteht vorerst aus Schulterzucken und Durchhalteparolen. Aber viele dürften sich im Eindruck bestärkt fühlen, dass sie von niemandem ernst genommen werden. Drum wird es wohl nicht ganz leicht sein, die Dynamik der letzten Tage aufrechtzuerhalten nach dieser kalten Dusche an den Urnen.
Viel mehr Geld, jährlich eine halbe Milliarde zusätzlich, will die Sicherheitspolitische Ständeratskommission für die Armee. Und auch 22 neue Kampfjets für 4 Milliarden sollen früher als vom Bundesrat geplant bereits in der nächsten Legislatur beschafft werden. Das war am Freitag. Jetzt warnen die Präsidenten der Finanzkommissionen beider Räte, das sei kaum zu finanzieren. Und auch der Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung weist auf die Problematik solcher Entscheide hin. Aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt.
Die Entscheide des Ständerates sollen in der Sommersession fallen, die nächste Woche beginnt. Eine regelrechte Kehrtwende bei den Finanzen der Schweizer Armee möchte die Sicherheitspolitische Kommission herbeiführen. Unseriös findet das die Präsidentin der Finanzkommission des Nationalrates, Margret Kiernanellen von der SP.
Für mich ist es eine Hauruck-Übung.
Und auch der Präsident der Finanzkommission des Ständerates, Pankraz Freitag von der FDP, findet es problematisch, wenn man einerseits im Rahmen der sogenannten Aufgabenüberprüfung im Bundesbudget nach Einsparmöglichkeiten sucht und gleichzeitig große zusätzliche Ausgaben für die Armee beschließt.
Wenn man bei wichtigen Aufgaben kürzt und in anderen Bereichen dann große Mehrausgaben beschließen würde, würde das nicht gut zusammenpassen.
Mehr noch, es würde zu massiven Umwälzungen im Bundeshaushalt führen, wie der Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung Fritz Zurbrück warnt. Eine halbe Milliarde mehr pro Jahr für die Armee und über 4 Milliarden in den nächsten 4 Jahren für neue Kampfjets, das würde große Probleme bringen, sagt Zurbrück.
Das ist sehr schwierig zu finanzieren, weil die Schuldenbremse ja einen Deckel auf unsere Gesamtausgaben setzt. Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Entweder finden wir neue Einnahmen, um das zu finanzieren, oder wir sparen es in anderen Aufgabengebieten.
Mit anderen Worten, entweder beschließe das Parlament Steuererhöhungen oder aber es spare die Beträge in anderen Departementen ein, wobei der Direktor der Finanzverwaltung schon jetzt feststellt:
Wenn man die Größenordnung anschaut, ist es fast nicht verkraftbar.
Und auch eine Spezialfinanzierung für Kampfjets, nach der die Sicherheitspolitiker jetzt rufen, ist für Zurbrück keine Lösung.
Von dem haben wir schon viel gehört. Man spricht von Sonderfinanzierungen, Spezialfinanzierungen. Wir haben tatsächlich im Finanzhaushaltsgesetz die Möglichkeit für Spezialfinanzierung, wie das beim Straßenverkehr der Fall ist. Aber auch hier kommt man nicht darum herum, entweder neue Einnahmen zu finden oder man spart es bei anderen Aufgabengebieten. Also das Problem wird eigentlich nicht gelöst.
Zuerst braucht es nun eine finanzpolitische Auslegeordnung, bevor man einfach Milliardenbeträge für die Armee beschließe, mahnt der Präsident der Ständerätlichen Finanzkommission Pankraz Freitag.
Da müsste zuerst abgewogen werden mit anderen prioritären Bereichen. Ich spreche da vom Bildungsbereich, für den mehr Geld gefordert wird, oder zum Beispiel auch für Verkehrsinfrastrukturen.
Und die Präsidentin der Nationalrätlichen Finanzkommission, Margret Kiernanellen, warnt davor, für Kampfjets irgendwelche Spezialfinanzierungen zu beschließen.
Solche Ideen tauchen immer wieder auf, dass man noch ein extra Kässeli aufbauen sollte. Gerade gegen das wehren wir uns eigentlich seit über 20 Jahren mit Erfolg.
Dass der Bundeshaushalt im letzten Jahr viel besser abgeschlossen habe als erwartet, dürfe nicht zu falschen Annahmen verleiten, gibt der Direktor der Finanzverwaltung Fritz Zurbrück zu bedenken.
Die meisten Personen haben den Eindruck, dass wir uns jetzt alles erlauben können, weil wir so einen großen Überschuss hatten. Aber das stimmt natürlich in der Zukunft nicht.
Schon ab 2013 werde die finanzielle Situation des Bundes wieder sehr eng, betont Zurbrück. Die Finanzierung von Kampfjets werde deshalb, wie es der Bundesrat beschlossen hat, erst später und verteilt über eine längere Zeitspanne zu finanzieren sein.
Die Taliban melden sich mit Gewalt zu Wort in Pakistan. Beim Überfall auf einen Marinestützpunkt in Karachi sind mindestens 11 Menschen getötet worden. Die Taliban erklärten, dies sei die Rache für die Tötung von Osama bin Laden. Das Außergewöhnliche an diesem Anschlag: die Militärbasis galt bisher als besonders sicher. Karin Wenger in Neu-Delhi, weiß man inzwischen, was genau geschehen ist?
Man weiß, dass eine Gruppe von ca. 20 Taliban-Kämpfern in der Nacht auf heute auf den Marinestützpunkt in Karachi eingedrungen sind und 3 Hangars mit Flugzeugen gestürmt haben. Die Angreifer hätten dann mit Panzerfäusten und anderen Waffen mehrere Kampfflugzeuge in Brand gesetzt, darunter auch 2 von den USA zur Verfügung gestellte Überwachungsflugzeuge. Und während den Kämpfen hätten die Terroristen mindestens 11 Soldaten getötet und sich dann mit weiteren in verschiedenen Gebäuden verschanzt. Wie die Lage jetzt ist, ist nicht ganz klar. Noch vor einer Stunde hieß es jedoch, die Angreifer seien umstellt, hielten aber noch mindestens 1 Gebäude besetzt.
Kann man aufgrund dieses Angriffs sagen, dass die Taliban in Pakistan erstarkt sind, dass sie mehr Macht haben?
Was man sicher sagen kann, ist, dass dieser Angriff auf den Marinestützpunkt eine ganz klare Machtdemonstration ist. Der Stützpunkt galt als hochgesichert, der Angriff wurde erwartet, es wurden auch bereits andere Ziele der Marine in diesen Wochen nach der Ermordung Bin Ladens angegriffen. Und man fragt sich natürlich, wie kann sowas passieren? Und einige Experten, mit denen ich heute Morgen gesprochen habe, sagten, dass ein solcher Angriff nicht möglich sein könne ohne Kooperation von innen, also ohne Sympathisanten in den Sicherheitsdiensten. Andere deuteten ihn schlicht als Zeichen der Schwäche seitens der Sicherheitskräfte Pakistans und der Regierung. Aber ich denke, viele Pakistaner fragen sich jetzt wohl, wenn die Sicherheitsdienste nicht einmal fähig sind, eine hochgesicherte Basis zu beschützen, wie wollen sie dann für die Sicherheit im Land, im eigenen Land und in der Bevölkerung sorgen?
Stichwort Bevölkerung. Wie groß ist denn der Rückhalt der Taliban bei der Bevölkerung?
Ich glaube, man darf weniger von Rückhalt als von Angst sprechen, denn heute war es ein Angriff auf einen Marinestützpunkt, aber viele Angriffe in den vergangenen Monaten waren Angriffe auf Märkte oder auf zivile Ziele und die haben alle immer zivile Opfer bedeutet. Das heißt, die pakistanische Bevölkerung leidet selbst am meisten unter dem Terror. Und die Kollegen, mit denen ich heute Morgen in Karachi gesprochen habe, die sagten, dass dieser Angriff eben besonders besorgniserregend sei, da er zeige, dass die Taliban nicht nur in Grenzregionen zu Afghanistan, sondern immer mehr im ganzen Land an Boden gewinnen, also mit dem Ziel, ihre radikale, rigide Form des wahhabitischen Islams durchzusetzen. Und da fragen sich die Pakistaner natürlich auch, wer wird in Zukunft das Land regieren? Wer wird da die Oberhand gewinnen? Und mit wem muss man da bereits heute Loyalitäten zeigen?
Viele offene Fragen in Pakistan also. Das waren Einschätzungen unserer Korrespondentin Karin Wenger aus Neu-Delhi. Dreimal kündigte der jemenitische Diktator an, ja, er werde das Abkommen, das seinen Machtverzicht vorsieht, unterzeichnen. Und dreimal unterschrieb er dann doch nicht, in letzter Minute. Jetzt geben die Vermittler auf. Für Jemen, das Armenhaus der arabischen Welt, wird die Situation dadurch noch dramatischer. Die Wirtschaft ist eh am Boden und nun könnte sich die Gewalt weiter ausbreiten, sagt Friedrich Steiger.
Die Oppositionsparteien hatten das Abkommen bereits unterzeichnet, manche zähneknirschend, zumal es dem seit bald 33 Jahren amtierenden Präsidenten Ali Abdallah Saleh einen geordneten Rückzug ermöglicht und ihm und seiner Familie gar Straffreiheit zugesichert hätte. Und das, obschon er das Land seit Jahren wirtschaftspolitisch dilettantisch und korrupt regiert und seit Januar gegen 200 Demonstranten töten ließ. Doch noch immer sieht Saleh offenbar nicht ein, dass sein Regime am Ende ist. Seinen Außenminister Abu Bakr al-Kirbi lässt er behaupten,
I can assure you, Yemen government is not weak.
Die jemenitische Regierung sei überhaupt nicht schwach. Der Oppositionspolitiker Hamid al-Ahmar von der islamistischen Isla-Partei erklärt die Realitätsblindheit gegenüber der britischen BBC so.
He thinks that he owes Yemen.
Nach Jahrzehnten an der Macht glaube Saleh, Jemen gehöre ihm. Weil er sich von seinem Besitz nicht trennen mag, kam er gestern Abend nicht zur Unterzeichnung des Machtverzichtabkommens und schickte stattdessen seine bewaffneten Klaköre. Die Vermittler des Abkommens mussten am Ende mit Helikoptern aus der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate evakuiert werden. Für die Opposition, die jede Woche Hunderttausende auf die Straße bringt, ist klar:
One demand, that is the demand of everybody in this gathering, is to ask the regime, Ali Abdullah Saleh, to leave.
Das Saleh-Regime müsse weg, fordert die Menschenrechtsaktivistin Ahmal Al-Basha im Sender Al Jazeera. Auch Marwan Al-Bahi betont die Einigkeit.
People here in Yemen, from all the parties, from all the institutions.
Doch für den Moment ist ein ausgehandelter Machtwechsel vom Tisch. Die Gefahr besteht jetzt, dass die meist friedlichen Demonstrationen gewalttätig werden. Denn auch bewaffnete Stämme und Teile der Armee sind zur Opposition übergelaufen. Und je chaotischer die Lage im Jemen ist, umso grösser wird der Spielraum für das Terrornetzwerk Al-Qaida, den einzigen und grossen Profiteur. Dabei hat Jemen auch ohne die sich zuspitzende politische Krise Probleme genug, sagt Islam-Politiker Al-Ahmar.
Jemen is living in chaos. People have been killed. Very bad economical situation. Very high.
Die Lage sei total verworren. Immer mehr Tote, eine desolate Wirtschaft, grassierende Armut, enorme Arbeitslosigkeit. Außerdem geht das Öl zur Neige und kann zurzeit wegen defekter Pipelines gar nicht exportiert werden. Die Bevölkerungszahl explodiert, die Trinkwasservorräte schwinden, separatistische Tendenzen im Südjemen nehmen zu. Kaum ein Land der Welt hat derart düstere Zukunftsaussichten wie der Jemen. Doch wegen der politischen Blockade bestehen kaum Chancen für Verbesserungen.
Im Schweizer Fußball ist auch an diesem Wochenende fast nichts passiert. Und das ist gut so, findet unser Sportredaktor Rito Held. Weder der Meister, noch der Absteiger, noch der Aufsteiger, noch die Teilnehmer der Barrage stehen fest. Fast sämtliche wichtigen Entscheidungen sind also noch nicht gefallen vor der letzten Runde. Und das macht den Schweizer Fußball fast unerträglich spannend.
Das Tessin vom Aussterben bedroht, die Romandie vor der triumphalen Rückkehr in den Spitzenfußball und die Grossstädte Basel und Zürich im grossen Duell um den grossen Titel des Schweizer Meisters. Das ist mal Werbung in eigener Sache des gesamten Schweizer Fußballs. Angelo Canepa, Präsident des FC Zürich.
Jetzt kann man wieder 4-5 Tage lang über die wichtigen Matches reden und schreiben und diskutieren. Und das ist auch eine Qualität von unserer Liga.
Die im Gegensatz zu allen wichtigen Ligen Europas eben nicht bereits entschieden ist, bevor die letzte Runde gespielt wird. Aber was schön ist für die Fans und die neutralen Beobachter, ist für die Beteiligten nicht nur schön.
Für meine Nerven ist das sicher nicht das, was ich mir wünsche.
Denn ganz dicht neben dem Triumph lauert das Drama. Im Meisterrennen fürchtet sich Primus Basel vor dem Drama, nicht Meister zu werden, trotz dem besten Kader, trotz der besten Infrastruktur, trotz dem besten Gesamtpaket. Und Zürich fürchtet sich vor dem Drama, die Meisterschaft ausgerechnet gegen Stadtrivale GC am vorletzten Wochenende verspielt zu haben. Viel schlimmer kann es eigentlich für die FCZ-Fans nicht kommen. Xamax, St. Gallen und Bellinzona träumen von der Rettung am letzten Spieltag und verdrängen ihr Drama, den Abstieg im Moment noch geflissentlich. Und auch das Tessin mag nicht an sein Drama denken. Wenn Bellinzona direkt absteigt und es Lugano nicht einmal in die Barra schafft, ist das Tessin nicht mehr vertreten in der besten Liga der Schweiz. Und dann wird sie wieder kommen, die überhebliche Forderung der Deutschschweiz, dass sich das Tessin doch zu einem Club zusammenschließen solle, um langfristig einen Platz auf sicher zu haben in der Super League. Überheblich ist diese Forderung deshalb, weil die Deutschschweiz auch nicht nur einen kleinen Moment darüber nachdenken würde, sich zu einem Club zusammenzuschließen, der dann europäisch gesehen viel bessere Chancen hätte, sich zu etablieren. Aber item, wie der Berner sagt, der übrigens zum 24. Mal hintereinander ohne Fußballtitel bleibt und ziemlich neutral, wie es sich für die Hauptstadt gehört, zuschauen kann, wie Basel, Zürich, die Westschweiz und das Tessin um den Triumph kämpfen, um das Drama zu vermeiden, die beide in der letzten Runde der Schweizer Fußballmeisterschaft noch so eng zusammenliegen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.